Hallo und herzlich willkommen bei deinem PJT-Podcast, den Predigten und Seminaren des Pfingstjugendtreffen Aidlingen. Eine Veranstaltung des Diakonissenmutterhaus Aidlingen und Campus für Christus Deutschland und Schweiz. Viel Spaß mit Doron Lukas.
Ja, wir haben dieses Seminar mit Doron Lukas. Er ist der Leiter von OM Deutschland. Wer kennt alles OM? Wer hat schon mal davon gehört? Ja, wer war schon mal auf einem Einsatz mit OM vielleicht? Ah, doch einige. Cool. Sag mal, Doron.
Ja.
Von wo kommt dieser Name? Ist nicht gerade geläufig, zumindest nicht in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie das ist in Deutschland.
In Deutschland auch nicht.
Auch nicht. Was, von wo ist der Name? Was bedeutet das?
Mein Papa war ein Jahr in Israel und hat dort den Namen aufgeschnappt. In Israel ist er sehr gebräuchlich und der Name heißt Geschenk und dann kam ich ein paar Jahre später und dann habe ich den Namen bekommen.
Warst du das Geschenk?
Genau.
Schön. Und sag uns drei Dinge, die wichtig sind für uns zu wissen über dich. Was sind so drei Sachen?
Drei Dinge. Gute Frage. Also das Erste, was ich sagen würde, ist natürlich meine Familie. Ich habe auch ein Foto mitgebracht, wenn wir es kurz einblenden können. Ich liebe meine Familie. Meine Frau Lillian kommt aus Chile und wir haben drei Kinder. Nathan heißt übrigens auch Geschenk, ist 8, Sophia ist 6 und Eliane ist 1,5. Die wuseln hier auch irgendwo rum, von daher, wenn ihr uns seht, dann kommt gern vorbei, sprecht mit uns. Meine Familie, ich würde sagen, ich bin mit einer Chilenin verheiratet, dieses Thema der Welt, der unterschiedlichen Kulturen, das schlägt auf meinem Herzen. Also ich bin in ganz vielen Ländern dieser Welt gewesen und ich finde es so bereichernd, dass es noch so viel mehr gibt und wie viel wir als Deutsche lernen können von anderen und gleichzeitig aber auch, was uns ein Stück weit auch für Berufung mitgegeben wurde, um ein Segen zu sein für die Nation. Von daher, dieses Thema ist auf jeden Fall was, wo mein Herz beschlägt. Und das Dritte, ich bin großer Fußballfan. Mein Herz gestern hat gelitten. Und genau, ansonsten, Liverpool ist mein Hauptverein. Ich will jetzt nicht zu viele Bayern-Fans kränken hier. Genau, aber Fußball ist ein wichtiges Thema auch.
Super. Ich bin gespannt. Die Bühne ist dir. Danke dir.
Dankeschön. Ja, richtig schön heute hier mit euch zu sein. Ich hoffe, dass ihr noch Kraft und Energie habt hier. Ich meine, hier in Aidlingen ist immer so viel los, so viel am Start, so vieles, was man machen kann. Aber ich glaube, diese Frage, ich und Gott, Berufung finden, in meinem Leben Richtung geben, ich glaube, das ist so wichtig. Und ich glaube, dass das so viele zentrale Fragen auch berührt, die so viele von uns bewegen. Von daher freue ich mich, dass wir die Zeit zusammen hier verbringen können. Wenn wir das nächste Bild bringen können, mit dem bin ich nicht verwandt oder verschwägert, kann mir jemand sagen, wer das hier ist? Bilbo Beutlin, genau, der kleine Hobbit, für die, die ihn nicht kennen. Das ist eine Figur von Tolkien, einem englischen Schriftsteller. Und das war so ein Hobbit. Und dieser Hobbit, der hat es geliebt, in seinem kleinen Zuhause zu sein. Der war gemütlich. Und die Hobbits, die waren risikoscheu. Und die haben einfach geliebt. Die hatten, ich glaube, 3 Frühstücke am Tag allein. Und die sind so Tag für Tag durch ihr Leben gegangen. Und irgendwann wird dieser Bilbo herausgerufen auf ein Abenteuer. Und es gibt diese Stelle, wo er durchs Dorf rennt und allen Leuten ruft, I'm going on an adventure. Ich gehe auf ein Abenteuer. Und ich finde, dieses Bild einer Reise mit Jesus beschreibt für mich, was auch dieses ganze Thema Berufung ausmacht. Wir alle haben Bilder davon. Gibt es nur diesen einen Weg? Gibt es die eine Berufung? Was, wenn Gott mich zu was ruft, was gar nicht ich bin? Was, wenn ich es vermassle? Und ich liebe dieses Bild einer Reise, auf die Jesus uns ruft. Hey, das ist eine herausfordernde Reise, weil Jesus derjenige ist, der die Route bestimmt. Wir wissen, es wird Höhen und es wird Tiefen geben. Und wir wissen, so wie das bei Bilbo auch war, wenn wir zurückkommen, werden wir nicht mehr die gleichen sein. Aber es ist eine Reise, die es sich lohnt, anzutreten. Und für mich ist das ja genauso. Berufung, ich sehe das Thema Berufung ganz stark natürlich auch durch meine eigene Linse. Und ich habe das erlebt, dass Gott mich ganz konkret auch herausgerufen hat, aus etwas heraus, damals auf das Schiff von OM, wo ich für 3 Jahre dann war, nach dem Abi, wo ich auch meine Frau kennengelernt habe. Und da habe ich erlebt, wie Gott ganz stark gerufen hat und ich diesen Schritt gegangen bin. Aber ich habe es auch erlebt, wie Gott auf viel weniger spektakuläre Art und Weise in mein Leben hineingesprochen hat. Aber was ich weiß, ist, dass diese Reise mit Jesus zu gehen, das Beste ist, was uns passieren kann. Und das wünsche ich mir, dass wir heute da ein bisschen mehr einsteigen. Und als Erstes möchte ich euch bitten, mal eure Handys rauszuholen. Weil natürlich habt auch ihr schon Fragen und Gedanken zu diesem Thema mitgebracht. Und da möchte ich gerne einfach ein paar dieser Fragen und Themen schon mal sammeln. Von daher, wenn ihr alle auf Mentimeter gehen könntet, jetzt gucken wir mal, wie gut das Internet ist. Mir wurde gesagt, es könnte sein, dass es nicht klappt. Das finden wir jetzt gleich raus. Und um erstmal warm zu werden mit dem Tool, kommt gleich die erste Frage: Wie viele Stunden hast du letzte Nacht geschlafen? Gar nichts. Oh, gar nichts ist keine Option, aber weniger als 4 ist da. Von daher, jetzt gucken wir mal, genau, 4 bis 6 liegt vorne im Rennen. Also ungefähr die Hälfte hat nur 4 bis 6 Stunden geschlafen. Wunderbar. Die nächste Frage: Bayern ist schon wieder deutscher Meister. Yippie. Jetzt bin ich ja mal gespannt hier. Sind offensichtlich nicht alles Fußballfans hier. Oh, die Bayern-Fans sind in der Unterzahl hier. Okay, wenn wir zur nächsten Frage kommen. Was war bisher dein Highlight auf dem Pfingstjugendtreffen? Wenn ihr einfach ein Highlight reinschreibt, was war bisher? Ich meine, wir kommen gerade vom Hefezopf. Wahrscheinlich kommt Jesus. Jesus ist immer eine gute Antwort. Der Bibelraucher, gerade das Seminar, cool. Da waren einige von euch offensichtlich. Sehr schön. Also wir sehen Worship, Jesus, wunderbar. So ist doch schön. Jesus im Zentrum, Gemeinschaft, Worship und Hefezopf drumherum. Das klingt doch gut. Wenn wir die nächste Frage, jetzt zum Thema Berufung. Beim Thema Berufung denke ich als erstes an, also wenn du versuchen würdest, mal 1, 2, 3 Wörter dafür zu geben, woran denkst du, wenn du ans Thema Berufung denkst? Okay, Mission ganz groß. Mission und Beruf. Sehr gut. Gaben, geben, Dienst. Ruf von Gott. Eine Aufgabe sehe ich da. Gottes Wille. Ich denke, das ist ja so die Grundfrage, die uns antreibt. Was will denn Gott eigentlich von mir und von meinem Leben? Zukunft. Okay, hier verändert sich gerade ganz viel. Genau, Gottes Plan, Auftrag, Mission, Beruf. Sehr schön. Und ich möchte euch auch ermutigen, unten gibt es diesen Fragebutton, dass ihr einfach mal reinschreibt, wenn ihr konkrete Fragen zur Berufung habt. Vielleicht jetzt gleich schon, vielleicht seid ihr mit einer brennenden Frage gekommen, dann schreibt die gleich rein. Und über die Zeit des Seminars könnt ihr immer mal wieder auch reinschauen und könnt auch die Fragen upvoten. Und etwas später im Seminar haben wir dann die Möglichkeit, dass ich von vorne zu den 2, 3 Fragen, die sozusagen am höchsten gevotet wurden, dass wir dazu noch ein bisschen was schauen können. Sehr schön. Vielen Dank euch. Jetzt möchte ich euch einladen, die Handys habt ihr schon bereit, gleich mal die Bibel-App aufzuschlagen oder eure Bibel rauszuholen. Ich möchte mit euch ein paar Verse aus einem Kapitel mir anschauen, wo wir von ganz vielen verschiedenen Menschen lesen, die in ihrer Berufung gelebt haben und die das so entschieden haben, dass Gott ihrem Leben Richtung geben darf. Und zwar ist das Kapitel Hebräer 11. Und erschlagt doch gern mal Hebräer 11 ab Vers 24 auf. Ich lese das hier vorne aus der NGÜ, das ist auch angezeigt auf der NGÜ und ihr könnt gerne mitlesen. Hebräer 11 ab Vers 24. Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharaos genannt werden wollte? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick gerichtet war, auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Wir springen runter zu Vers 31. Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die anderen Einwohner hatten sich Gott nicht unterworfen, sie aber hatte die Kundschafter der Israeliten freundlich bei sich aufgenommen. Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen? Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Jiftach, auf David und Samuel und auf die Propheten. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Und Jesus, ich danke dir für dein Wort, weil wir daran glauben, dass dein Wort Wahrheit ist und dass dein Wort nicht einfach nur ein verstaubtes altes Buch ist, sondern dass du sprechen möchtest durch diesen Text zu uns. Und darum bete ich so, dass du jetzt sprichst, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du uns hilfst bei all dem, was hier läuft, unsere Herzen wirklich auf dich auszurichten, konzentriert zu sein und offen zu sein für das, was du uns sagen möchtest. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wir lesen hier also in diesem Kapitel von vielen verschiedenen Männern und Frauen, und ich weiß nicht, ob ihr die alle kennt, und ist auch gar nicht so wichtig. Könnt ihr gerne mal nachschlagen die nächste Woche im Alten Testament, wenn ihr manche Namen noch nicht kanntet. Aber auf jeden Fall waren das Männer und Frauen, die erlebt hatten, wie Gott durch sie großartige Dinge gemacht hat. Und einer dieser Menschen, von denen wir lesen, ist Mose. Und Mose ist als Prinz am Palast des Pharaos groß geworden. Also eigentlich sollten damals die jüdischen Kinder, die Jungs, alle umgebracht werden. Und die Hebammen haben das aber nicht zugelassen. Und so ist Mose quasi mehr oder weniger zufällig von seinen Eltern ausgesetzt worden und an den Palast der ägyptischen Pharao-Tochter gekommen. Und da ist er groß geworden als Prinz mit all den Vorteilen und all dem Komfort, was das mit sich brachte. Und immer wenn ich an Mose denke, wie er da so als Prinz am Palast sitzt, dann denke ich an meinen Freund Murat. Murat war mein engster Freund in der Schulzeit, ein türkischer junger Mann. Und was ich so geliebt hat, ist, also ich komme aus einem Elternhaus, meine Eltern sind geschieden, ich bin mit meiner Mutter und meinem Bruder aufgewachsen. Mein Bruder und ich, wir mussten früh ganz viele Sachen selber machen, waren für vieles dann selber auch verantwortlich. Und wenn ich zu Murat gekommen bin, seine Mutter hat uns behandelt wie die Prinzen. Hey, wir saßen an diesem Zimmer und die Mutter kam sozusagen die ganze Zeit rein, hey, wollt ihr noch was essen? Und alle möglichen Essenssachen gebracht, rausgegangen, keine 10 Minuten später mit dem nächsten Teller reingekommen, wollt ihr noch was und kann ich euch noch irgendwas bringen? Ey, ich habe das geliebt. Und Jahre später, ich werde das nie vergessen, da waren wir schon fast erwachsene Männer und ich habe Murat einen Apfel angeboten und Murat schaute mich an und sagte, nee, ich esse Obst nur, wenn es geschnitten ist. Ich werde das nie vergessen. Aber sind wir doch mal ehrlich, tief drin, wer möchte nicht gern wie ein Prinz behandelt werden? Also wer möchte nicht gerne diesen Komfort genießen? Hey, wir sitzen da und es ist der Job von anderen Leuten, sich darum zu kümmern, dass wir haben, was uns gerade fehlt und dass wir das haben, wonach wir uns wünschen. Und Mose hatte das. Mose war so ein Prinz an diesem Palast. Und dann hat Gott sein Leben in eine andere Richtung gelenkt. Und Gott hat Mose zu etwas gerufen, was bedeutete, all das, was er hier hatte, aufzugeben. Und die Bibel spricht hier davon, um Schmach anzunehmen. Das Wort benutzt man nicht so wirklich, also um eine Demütigung eigentlich zu erleben. Und es heißt, Mose machte das. Warum macht er das? Warum ist er bereit, diesen Komfort eines Prinzen mit all dem, was dazugehört, aufzugeben? Weil er seinen Blick gerichtet hat auf den, der seinem Leben Richtung gibt. Und das ist die erste Frage. Wer gibt deinem Leben Richtung? Weil all diese Geschichten, die wir hier gehört haben, waren Menschen, die entschieden hatten, dass Gott derjenige ist, der ihrem Leben Richtung gibt. Und dass Gott und dass die Belohnung, die Gott verfügbar hat, und das war Mose so klar, dass die so viel besser ist als alles, was ihm die Tochter vom Pharao geben kann, als alles, was er sonst irgendwie an diesem Palast finden kann, dass das, was Gott für ihn bereithält, mit Gott unterwegs zu sein, so viel mehr wert ist. Und deshalb war er bereit, Tschüss zu sagen zu seinem Leben als Prinzen. Wer gibt deinem Leben Richtung? Sind es deine Eltern? Sind es deine Freunde? Sind es Influencer auf Social Media, die du nie getroffen hast, aber die dich inspirieren? Sind es die Vorstellung von dem, was vielleicht andere Menschen von deinem Leben wollen oder für dein Leben planen? Wer gibt deinem Leben Richtung? Wer ist der oberste Richtungsgeber? Und damit verbunden auch die Frage, wie siehst du Gott eigentlich? Siehst du Gott als denjenigen, der dich wie ein Prinz behandeln soll oder als Prinzessin? Dessen Hauptaufgabe es ist, zu kommen, um zu sehen, dass es dir gut geht und du gerade alles hast, wonach es geht? Oder ist dein Verständnis, dass er derjenige ist, der dich ruft und dass du derjenige bist, der nachfolgt? Wisst ihr, in der Bibel, das Wort erwählt kommt 114 Mal vor und das Wort Berufung 66 Mal. In ganz unterschiedlichen Kontexten finden wir diese Wörter. Aber immer ist Gott der, der ruft und der Mensch der, der folgt. Berufung kommt nicht von dem, der berufen wird, sondern von dem, der beruft. Und in all diesen Kontexten ist es immer Gott. Gott ist der Schöpfer. Wir sind die Geschöpfe. Gott ist Gott. Wir sind Menschen. Gott ruft, wir folgen. Gott ist unser Richtungsgeber. Er ist der, der am besten weiß, welche Richtung für unser Leben am meisten Sinn macht. Und wenn wir uns diese ganzen verschiedenen Texte, und offensichtlich haben wir nicht Zeit, jetzt 114 Mal erwählt und 66 Mal Berufung anzuschauen, aber wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass das einem gewissen Muster folgt. Weil ganz oft, wenn wir an das Thema Berufung denken, dann denken wir gleich, hey, was für einen Job soll ich machen, welche Ausbildung soll ich machen, wo will Gott mich hinschicken, vielleicht welchen Partner soll ich heiraten, was weiß ich. Aber wisst ihr das, wenn es um Berufung geht, zuallererst mal Gott uns ruft, Söhne und Töchter von ihm zu sein. Damit fängt alles an. Dazu hat er dich berufen, ein Kind Gottes zu sein. Und als Kind Gottes hat er dich dazu berufen, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Und aus dieser Gemeinschaft mit Jesus heraus wirst du Jesus ähnlicher und dann bist du berufen, die Dinge zu tun, die Jesus getan hat und die er uns aufgetragen hat. Das ist dieser Rhythmus. Lasst uns nicht schon zum Schritt 3 gehen und gleich denken, oh, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich ja das Richtige studiere. Und wenn ich nicht das Richtige studiere, meine Güte. Sondern lasst uns anfangen, Kinder Gottes zu sein und diese Haltung einzunehmen. Gott, du bist Gott, ich bin Mensch. Du bist der Vater, ich bin Kind. Du bist der, der ruft und ich folge. Und aus dieser Reise mit ihm heraus werden wir dann hineinkommen in all die Dinge, die er für uns hat. Hey, aber dann die zweite Frage. Ich meine, wir lesen so Stories hier von Mose und von Gideon und von Simson und von David. Und ganz viele von uns denken dann gleich, hey, ruft Gott nicht eigentlich nur die Helden? Also ich meine, wenn wir solche Stories uns anhören, was weiß ich, Daniel in der Löwengrube, all die Klassiker aus der Sonntagsschule, dann denken wir so, ey, das war krass, aber das waren ja auch irgendwie Helden, das waren ja besondere Menschen irgendwie. Das war ja damals. Und wenn wir dann in unseren Spiegel schauen, dann sehen wir, hey, das sieht ganz anders aus, oder? Ich meine, wenn ihr an Helden denkt, an wen denkt ihr dann? Ruft mal irgendwas raus. An wen denkt ihr, wenn ihr das Wort Held hört? Bitte? David, okay. König Artus, yeah. Na los, woran denkt ihr? Denkt niemand ans Marvel Universe? Ne? So, offensichtlich. Also ich denke an Russell Crowe und Gladiator. Ja, das ist wahrscheinlich noch die ältere Generation hier, ne, jetzt alle, was weiß ich, Spider-Man, Batman und Aquaman und wie sie alle heißen, das sind doch Helden, oder? Und dann gucken wir in unseren Spiegel und dann denken wir, ja, aber ich bin doch kein Held. Also wir sehen all die Helden auf Instagram, die irgendwie alles im Leben hinkriegen und dann sehen wir dann unser eigenes Leben an und merken, boah, hier habe ich Probleme, das kriege ich nicht auf die Reihe und immer wieder an diesem Punkt falle ich hin. Wir sind doch keine Helden. Gott schreibt seine Geschichte mit den großen Helden, aber ich bin so ein Held nicht. Und wisst ihr, wir könnten dieses Kapitel auch anders lesen. Wir könnten es lesen, und Mose war ein Mörder und Rahab eine Prostituierte. Und Gideon und Barak hatten Schiss. Und Simson hatte sich eigentlich nie im Griff. Und David war ein Ehemörder, er war ein Ehebrecher und Auftragsmörder. So könnten wir das Kapitel auch lesen. Wisst ihr, das waren nicht ganz besondere Menschen, die alles in ihrem Leben hinbekommen haben. Das waren Menschen, die Fehler hatten, wie du und wie ich. Aber das waren Menschen, die entschieden hatten, Gott ist der, der meinem Leben Richtung gibt. Und wenn er ruft, dann folge ich. Gott braucht keine Helden. Die Retterstelle, die ist schon vergeben. Und du bist es nicht geworden. Wir sind nicht die Retter. Wir sind nicht die Helden der Geschichte. Den Held der Geschichte gibt's schon. Aber der lädt uns ein, Teil dieser Geschichte zu sein. Nicht, weil wir so großartig sind, sondern weil er so großartig ist. Gott braucht keine Helden. Gott wünscht sich Kinder, die bereit sind, seiner Stimme zu folgen und zu sagen, Gott, Vater, du hast etwas für mich, das ist so viel besser, das ist so viel mehr wert als alles andere, was mir diese Welt bieten kann. Deswegen folge ich dir nach. Im Psalm 139 heißt es, deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Also bevor du auch nur den ersten Tag deines Lebens hier auf der Erde gelebt hast, kannte Gott schon dein ganzes Leben. Und er hat dich gemacht und er hat dich geformt. Und nichts in deinem Leben ist ein Zufallsprodukt. Dein Körper ist nicht aus Zufall dein Körper. Dein Persönlichkeitsprofil war kein kosmischer Unfall. Gott hat dich gemacht und geschaffen, weil er einen Plan für dein Leben hatte. Und um diesen Plan zu erfüllen, hat er dich zusammengeformt und gestaltet auf eine Art und Weise, wie du das tun kannst. In Epheser 2 heißt es dann, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also Gott hat dich geformt und gemacht, um Dinge, die er vorbereitet hat, auszuführen und zu tun. Dafür bist du gemacht worden. Und deswegen ist es so wichtig, dass du auch ein Verständnis davon bekommst, hey, wie bin ich eigentlich gemacht worden? Was hat Gott eigentlich in mich hineingelegt? Was bin ich so für ein Typ? Und da gibt es ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie man das sozusagen machen kann. Ein Framework sozusagen, was mir dabei hilft, heißt Shape, die englische Form für Form oder Gestalt. Das hat Rick Warren als erster, glaube ich, so zusammenformuliert. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, welche Shape hast du? Wie hat Gott dich geformt, damit du die Dinge erfüllen kannst, die er für dein Leben vorbereitet hat? Und das erste ist Spiritual Gifts oder Geistesgaben. Jeder von euch hier, wenn ihr Jesus lieb habt, wenn ihr von dem Heiligen Geist neu geboren worden seid, dann habt ihr Gaben in euch drin. Die sind nicht irgendwie antrainiert, die habt ihr nicht von Anfang an dabei gehabt, sondern die hat der Heilige Geist euch gegeben. Und es gibt verschiedene Kapitel in der Bibel, 1. Korinther 12, Epheser 4, Römer 12, da könnt ihr nachlesen, was gibt es so für Gaben. Und dann könnt ihr mal schauen, hey, was sind vielleicht Sachen, wo ihr merkt, hey, das stimmt, da hat Gott mir echt eine Begabung gegeben. Also vielleicht merkst du immer wieder, dass du beispielsweise Eindrücke bekommst und Sachen über eine Person weißt, die du eigentlich gar nicht wissen kannst. Und dann hast du die Möglichkeit, die Person da ganz konkret zu ermutigen. Dann ist das die Gabe der Erkenntnis. Oder irgendwie schaffst du es, Gottes Perspektive auf ganz praktische Lebensfragen auf ganz einfache Art und Weise auszudrücken. Dann ist es die Gabe der Weisheit. Und es gibt noch ganz viele andere Gaben. Und ich möchte dich ermutigen zu schauen, was ist die Gabe oder was sind die Gaben, die Gott dir gegeben hat. Und es gibt einen Gabentest von Campus, da blende ich den QR-Code auch gleich ein. Den könnt ihr zum Beispiel machen. Oder ihr könnt mal zu Leuten gehen in eurer Jugendgruppe oder in der Gemeinde und fragen, hey, weißt du was? Ich möchte gerne besser herausfinden, wie Gott mich eigentlich gemacht hat. Was würdest du sagen? Was sind Gaben, die Gott in mich hineingelegt hat? Weil wenn ihr die auslebt, dann werden sicherlich andere Leute das auch sehen. Das zweite ist das Thema Herz. Und zu biblischen Zeiten, da hatten die Leute ja noch keinen Spiegel richtig. Deswegen heißt es in Sprüche, so wie Wasser ein Spiegel für das Gesicht ist, man hat sich im Wasser sozusagen, hatte der normale Mensch damals das Gesicht gesehen, so wie Wasser ein Spiegel für das Gesicht ist, so ist das Herz des Menschen ein Spiegel für den Menschen. Unser Herz zeigt uns, was wirklich in uns drin ist. Das sind all die Wünsche, die Träume, die Sehnsüchte, die Interessen, die in uns drin sind. Und wo viele Gott auch in uns hineingelegt hat. Und die sind bei uns allen unterschiedlich. Hey, manche von euch haben gerade bei der Sportfrage angekreuzt, worum geht's hier? Weil offensichtlich Fußball nicht euer Ding ist. Preis den Herrn, ist in Ordnung. Kann ich nicht nachvollziehen, aber Gott hat auch Gnade für euch. Ja? Und dann gibt's andere, die denken die ganze Zeit an Fußball. Ja? Und dann gibt's einige von euch, euer Herz schlägt höher, sobald es um das Thema Kinder geht. Und da merkt, ihr seht ein Kind rumlaufen, ihr merkt irgendwas in euch drin, boah, da geht's ab. Und andere von euch, da bricht euch das Herz, wenn ihr hört, von Frauen, die sexuell ausgebeutet werden. Und wieder Dritte von euch haben ein ganz anderes Anliegen, also Dinge in eurem Herzen drin, wo ihr merkt, Gott hat euch eine besondere Last gegeben. Und ich möchte uns ermutigen, hey, lasst uns wegkommen von diesem Denken, ah ja, die Christen, denen gibt Gott ein Herz für fromme Lieder singen und zur Gemeinde gehen. Das ist so oft unser Denken. Und all diese anderen Themen, Sport und Wirtschaft und Medien und so weiter, das sind auch so diese menschlichen Themen. Lasst uns wegkommen von diesem Trennen in zwei Dinge. Jesus hat dich geformt und geschaffen, damit du in den Bereichen Sport und Wirtschaft und Medien und all dem hindurch zeigen kannst, was es bedeutet, von Gott geliebt und geformt zu sein und ein Leben mit Purpose zu leben. Lasst uns diese Trennung aufheben und schauen, hey, was hat Gott in mein Herz hineingelegt? Und ich möchte euch auch ermutigen, hey, geht aus eurer Komfortzone raus. Lernt überhaupt erst mal kennen, wofür euer Herz schlägt. Für mich war die Zeit, ich habe ja gesagt, ich war 3 Jahre mit OM auf dem Schiff, war in über 20 verschiedenen Ländern, habe ganz verschiedene Kulturen kennengelernt, an Bord haben 400 Leute gelebt, die kamen aus über 60 verschiedenen Nationen. Also ich habe kennengelernt, in Sri Lanka gibt es dieses Konzept meins und deins nicht, weil ich war in einer Kabine mit einem und der hat alles benutzt von mir. Ich habe monatelang nach meinem Kapodaster von der Gitarre gesucht und habe es dann bei der Worship Night gesehen, weil er vorne geleitet hat und es bei ihm an der Gitarre hing. In Sri Lanka gibt es nur unsers. Das ist ein sehr community-oriented Denken. Ja? Das musste ich kennenlernen. Ja, und wir haben andere Kulturen erlebt. Wir waren in muslimischen Ländern, haben erlebt, was es bedeutet, dort mit den Menschen unterwegs zu sein. Und alle möglichen Sachen konnte ich dort erleben. Und ein Mann hat mich ganz besonders inspiriert, weil das war jemand, also OM, muss ich sagen, ist bekannt dafür, früh jungen Leuten Verantwortung zu geben. Und die haben alle Jesus lieb und die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und ich war einer so einer und habe da Projekte organisiert, habe das geliebt. Und dann gab es einen Mann, der war wirklich ein Mann des Glaubens. Wenn der gebetet hat, da war so eine Tiefe drin, das hat mich so inspiriert. Und gleichzeitig hatte der ein MBA, ein Masters of Business Administration, der wusste, wovon er sprach. Der hatte von Tuten und ihr wisst, was ich meine. Der hatte Ahnung, der hat es verstanden. Und ich habe das gesehen und ich habe gemerkt, hey, ich liebe das, Projekte zu organisieren. Ich liebe das, mit Menschen hier zusammenzuarbeiten. Ich möchte auch mal so ein Mann werden, der diesen Lebensstil des Glaubens mit Wissen und Verstand und Fähigkeiten kombiniert. Und deswegen bin ich nach Hause gegangen und habe nicht Theologie studiert, wie ich es vorher dachte, sondern habe Wirtschaft studiert. Erst für den Non-Profit-Sektor und dann für den For-Profit-Sektor. Und ich durfte dort Berufserfahrung sammeln und darf das jetzt auch in einem Missionswerk einsetzen. Also meine Zeit auf dem Schiff hat wirklich dazu beigefügt, dass ich überhaupt mal herausfinden konnte, wofür schlägt mein Herz, was liegt mir eigentlich? Vielleicht liegt gar keine bestimmte Personengruppe euch, vielleicht liegt eine bestimmte Tätigkeit euch. Findet das heraus und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das außerhalb eurer Komfortzone herausfindet, ist deutlich höher als in eurer Komfortzone. Das dritte Thema sind Abilities auf Englisch, Fähigkeiten auf Deutsch. Und da wird es immer ein bisschen tricky, weil wenn wir von Geistesgaben sprechen, dann ist uns allen natürlich klar, Geistesgaben kommen von Gott, weil die können wir irgendwie nicht selber machen. Aber wenn es dann um so natürlichen Fähigkeiten geht, also wie ich reden kann, wie ich rennen kann, ob ich sportlich bin oder nicht, ob ich musikalisch bin oder nicht, ob ich gut mit meinen Händen Sachen machen kann, ob ich gut mit Menschen kann, das sind irgendwie Sachen, da denken wir so, ja, die kommen irgendwie so aus mir heraus. Aber hey, wenn Gott Sachen für dein Leben geplant hat und dich dann so geformt hat, damit du diese Sachen erfüllen kannst, dann sind auch die natürlichen Fähigkeiten, die du hast, von diesem genialen Schöpfergott, damit du sie einsetzen kannst für ihn. Von daher, finde heraus, wo bist du gut drin? Wo geht dein Herz drin auf? Was kannst du richtig gut machen? Das vierte ist das Thema Persönlichkeit. Und auch Persönlichkeit und Temperament ist etwas, was mit unserer Berufung zu tun hat. Weil ganz oft wird unsere Persönlichkeit und unser Temperament Einfluss darauf haben, wie wir unsere Gaben einsetzen und die Dinge tun, die Gott uns aufgetragen hat. Und ein Beispiel dafür ist für mich ein Ehepaar, was mit uns in Berlin tätig ist. Er ist Amerikaner, sie ist Schwäbin. Er ist ein Optimist vom Herrn, der an alle meine Chancen sieht und der seine Fähigkeiten auch immer so einschätzt, dass er auch alle diese Chancen wunderbar erfüllen kann. Sie würde Realistin sagen, andere würde Pessimisten sagen, sieht immer die Risiken, ist immer am Abwägen und ist sehr zögerlich vom Wesen und immer auch die Frage, so dieses, was kann ich hier eigentlich bringen? Er ist gerade auf den Straßen von Berlins unterwegs, redet immer mit Hunderten von Leuten, liebt es, mit allen möglichen Leuten über das Evangelium zu reden und der Erste zu sein, der Leuten die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Und sie ist diejenige, die tiefe Beziehungen baut, die Nachfolgegespräche führt, die längerfristig Leute besucht, die hingeht, die Tee trinkt mit den Frauen, die Geschichten hört, die weint mit den anderen Frauen, sie tröstet und die ihnen dadurch die Hoffnung von Jesus weitergibt. Also diese beiden können in ihrem Temperament und ihrer Persönlichkeit nicht unterschiedlicher sein, wirklich. Und Gott hat sie zusammen berufen, um zusammen seine Werke zu tun, die er vorbereitet hat für sie. Von daher weiß ich nicht, wie du auf dein Temperament und auf deine Persönlichkeit schaust und vielleicht denkst du, oh Mann, ich wäre auch gern so extrovertiert wie der oder so extrovertiert wie die oder so introvertiert wie der. Vielleicht sehnst du dich danach, weniger Gefühlsmensch zu sein und mehr Logikmensch zu sein. Vielleicht wünschst du dir mehr Spontanität und andere sagen immer, du bist so strukturiert. Hey, aber finde heraus, was Gott da in dich hineingelegt hat und wie du die Gaben, die er dir da mitgegeben hat, einsetzen kannst, damit das zum Tragen kommt. Und das letzte ist das Thema Erfahrung oder Experience. Weil nochmal, wir haben im Psalm gelesen, dass noch bevor dein erster Tag auf dieser Erde war, dass Gott dein ganzes Leben vor sich gesehen hat. Nichts, was in deinem Leben passiert ist, war irgendein Zufall, wo irgendjemand im Himmel geschlafen hat. Und auch wenn schlimme Dinge in deinem Leben passiert sind, dann sind das nicht Dinge, die auf einmal außerhalb von Berufung stehen. Es sind ganz oft die schmerzhaften Erfahrungen, die wir machen, wo Gott uns Berufung hindurchschenkt. Und ich mache euch da auch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich habe schon erzählt, ich bin Scheidungskind. Ich habe an eigenem Leib erfahren, was eine kaputte Ehe für Schmerz und für Schaden anrichtet. Und ich selber jetzt auch, wo ich mit OM unterwegs bin, habe sowohl innerhalb von OM als auch von anderen Organisationen von verschiedenen Teams gehört, wo es wirklich Teams auseinandergerissen hat, die tolle Arbeit gemacht haben, aber wo es Teams auseinandergerissen hat, weil Eheuntreue da war, weil Ehen kaputt gegangen sind, weil Menschen nicht nach ihren Beziehungen geschaut haben. Und da hat Gott mir und meiner Frau echt so ein Anliegen gegeben, so eine Last, so eine Berufung. Wir wollen in junge Paare investieren. Wir wollen jungen Menschen helfen, eine wirklich gesunde, solide Basis für eine lebenslange Ehe zu bauen. Und ich kann euch sagen, es gibt kaum einen Moment, wo ich mich mehr in meiner Berufung fühle und wo ich mehr den Eindruck habe, ey, Gott gebraucht mich gerade hier, als wenn ich neben meiner Frau auf der Couch sitze, uns gegenüber ein anderes junges Pärchen und wir können gemeinsam über Gott und die Ehe reden. Und es kommt aus einem eigenen Schmerz heraus, den Gott geheilt hat und den er einsetzt, um in andere hinein zu investieren. Egal was es ist in deinem Leben, und es können auch gute Sachen sein, schwierige Sachen sein und komische Sachen sein, Gott möchte auch deine Erfahrung gebrauchen, um dich zu berufen und dir Dinge zu zeigen, in denen du tätig sein kannst. Weil ich glaube, gerade dieser Shape-Punkt, also eine der Top-Fragen ist ja auch, wie finde ich Berufung? Ich glaube, dass das wirklich auch ein Anhaltspunkt ist, wie wir Berufung für unser Leben entdecken können. Ganz lange haben wir so ein Denken gehabt, Berufung ist immer, Gott ruft mich aus allem raus und ich muss nach Afrika und eigentlich will ich gar nicht nach Afrika, aber Gott ruft mich dahin und ich muss alles zurücklassen und eigentlich bin ich ein introvertierter ITler und auf einmal soll ich auf Bananenkisten das Evangelium predigen, Gott hilf mir, ne? Hey, und nochmal, hey, wenn Gott dich ruft, dann geh, ne? Also, und das ist wirklich so, wir müssen die Stimme Gottes und dieser Stimme zu folgen zum Wichtigsten in unserem Leben machen, bin ich absolut von überzeugt. Aber ich glaube, dass Gott in der Regel Leute so einsetzt, wie er sie auch gemacht hat, dass er sich dabei was gedacht hat und dass wir darin auch aktiv sein können. Und deswegen dürfen wir das kennenlernen und dürfen herausfinden, wie hat Gott mich eigentlich zusammengebaut, um dann zu sehen, wo darin auch Berufung sein könnte. Also, wir wollen einfach ein paar Fragen noch rausnehmen. Eine Frage ist, wie finde ich heraus, was Gottes Stimme ist und was meine eigenen Gedanken sind? Und ich kann euch sagen, das ist eine Frage, die haben wir alle. Und niemanden, den ihr irgendwo auf der Bühne sehen werdet, und ich bin mir sicher, auch kein Bobby und auch kein Kai würden sagen, hey, mir ist eigentlich immer klar, wenn Gott spricht und wann es meine Gedanken sind. So ist es nicht, weil im Kern geht es Gott darum, Beziehung mit uns zu haben. Und Jesus hat uns versprochen, ne, den Vers kennen wahrscheinlich einige von uns, ich bin der gute Hirte, meine Schafe kennen meine Stimme. Das heißt, es ist eine Verheißung, die er uns gegeben hat, es ist eine Zusage, dass wir seine Stimme hören können. Aber das ist ein Lernprozess und es ist eine Beziehung. Und es bedeutet, wir dürfen darin wachsen, in dem das herauszufinden. Und bei mir, ich kann euch sagen, wie das konkret bei mir aussieht und es kann bei euch natürlich ganz anders aussehen. Bei mir ist es so, ich habe ein Zimmer bei uns zu Hause und da sage ich dann manchmal meiner Frau, okay, jetzt, ich bin allein im Zimmer, niemand soll mich bitte stören. Und wenn ich dann in eine Zeit bin, wo ich wirklich Gott suche und mit Gott ringe und auch nicht gleich in 10 Minuten den nächsten Termin habe, sondern wirklich Zeit habe und da durchgehe und biblische Dinge ausspreche und da hineingehe, dann kommt es immer wieder vor, dass auf einmal ein Gedanke in meinem Kopf da ist, der vorher nicht da war. Und wo ich merke so, wow, wo kommt denn das gerade her? Und je mehr ich dann darüber nachdenke, habe ich so den Eindruck, okay, ich glaube, Gott möchte mir hier irgendwas sagen. Also ich habe das ganz oft durch so einen Gedanken, der sozusagen dann auf einmal kommt. Es gibt andere, für die ist Musik voll der Zugang, um Gottes Reden zu hören. Für die Dritten ist es die Natur. Die sind in der Natur, die laufen durch den Wald und jede Nacktschnecke spricht von, ne, also, wirklich, also, wir alle haben unterschiedliche Zugänge dazu. Ich habe das auch schon erlebt, ich habe das vorhin auch erzählt, als wir in London waren und ich habe dort in einer Unternehmensberatung gearbeitet, wir als Familie waren dort, die ersten Jahre waren echt auch herausfordernd in London, aber wir hatten so den Eindruck, jetzt, Jetzt sind wir da, jetzt, das Gehalt entwickelt sich gut weiter, jetzt können wir die Schulden, die wir aufgenommen haben für mein Studium, können wir abbezahlen, wir können endlich mal zum ersten Mal in unserer Ehe, können wir ansparen und all diese Sachen, die wir hatten. Und auf einmal kam die Frage, ob wir bereit wären, nach Mosbach zu ziehen, um dort mit OM zu arbeiten. Und als Berliner, der in London arbeitet, ist Mosbach jetzt nicht die natürliche nächste Station im Leben. Und natürlich stellt sich die Frage, hey, ist das jetzt von Gott oder ist das nicht von Gott? Und wir haben das so erlebt, natürlich hat ein Prozess angefangen. Also zuallererst mal musste Gott unser Herz überhaupt bereit machen. Die erste Reaktion war no way. Und dann hat Gott aber in uns diese Frage auch hervorgerufen, hey, warum nicht? Warum hängen wir so an dem, wie es gerade ist? Warum sind wir nicht bereit, offen dafür zu sein? Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen offen dafür sein, wir wollen Gottes Reden suchen. Und dann hat meine Frau, so wie ich es eben beschrieben habe, hat sie ein ähnliches Erlebnis in ihrer Gebetszeit gehabt, wo sie gemerkt hat, Gott hat auf eine Klarheit gesprochen, wie sie das nicht regelmäßig erlebt. Und sie hat den Eindruck, ist es dran, dass wir unsere Zelte abbrechen und nach Mosbach gehen. Und wir haben beide das so erlebt. Wir sind zu einem Ehepaar in der Gemeinde gegangen und wir haben mit denen auch darüber gesprochen. Mein Alter war ein Thema. Ich war damals 28, als die Frage kam. Mein Alter war ein Riesenthema. Und wir haben die so gefragt und die haben ganz viele Sachen gesagt. Ich kann mich an nichts von diesem Gespräch mehr erinnern, außer an einen Satz. Und es war der Satz, you have things to give and things to learn, just like everyone else. Ihr habt Sachen zu geben und ihr habt Sachen zu lernen, so wie alle anderen auch. Und ich kann euch sagen, Gott hat diesen Satz so oft in den nächsten Monaten immer und immer wieder in meinem Herz hervorgebracht, bis ich irgendwann zu dem Eindruck gekommen bin, hey, ich glaube, Gott will mir hier was sagen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch aussehen wird. Ich möchte euch einfach nur Mut machen, bleibt an dieser Beziehung dran. Deswegen auch Berufung fängt ja damit an, dass wir berufen sind, Kinder Gottes zu sein. Seid erstmal Kinder Gottes. Lernt es, die Stimme des Vaters zu hören. Lernt es, in dieser Beziehung zu sein, sensibel zu sein für sein Reden. Lernt auch da kennen, hey, was sind Zugänge? Ist es Musik? Ist es Natur? Sind es andere Menschen? Ist es durchs Wort Gottes? Ist es durch Liturgie? Da gibt es ganz verschiedene Zugänge. Was ist dein Zugang, wie du Gottes Reden ganz besonders hörst? Und dann bleibt es immer ein Ringen, ein Prüfen, ein Testen. War das jetzt meine Stimme? Ist das jetzt mein Wunschdenken? Ist es Gottes Stimme? Und da müssen wir einfach unterwegs bleiben und darauf vertrauen, dass Gott am meisten will, dass du in deiner Berufung gehst. Manchmal haben wir so dieses Denken, oh Mann, und was, wenn ich es verpasse? Gott möchte doch am meisten, dass du in deiner Berufung lebst. Am Ende des Tages, davon bin ich überzeugt, ist es weniger die Frage, habe ich Gott richtig gehört, sondern mehr die Frage, bin ich bereit, der Stimme Gottes zu folgen? In aller Regel geht es um diesen zweiten Punkt, um diesen Knackpunkt. Nicht darum, habe ich ihn richtig gehört. Die nächste Frage, was tue ich, wenn eine Entscheidung für meinen Beruf, weiteres Leben ansteht, mir aber keine konkrete Berufung bewusst ist? Da gibt es jetzt noch ein paar Rückfragen, die ich zu dieser Frage stellen würde. Also wenn du keine Berufung für deinen Beruf hast und du erlebst das vielleicht so, wie Kai das vorhin oder heute Morgen in der Predigt auch beschrieben hat, hey, du hast einen Beruf gewählt, du bist da drin und du machst das, aber du kannst nicht sehen, wie das Teil ist von dem, was Gott durch dich hindurch tun möchte, dann möchte ich dich ermutigen, hey, sei doch bereit, darüber nachzudenken, den Beruf zu wechseln. Sei doch bereit, darüber nachzudenken, was anderes zu machen. Und gleichzeitig möchte ich sagen, hey, unser Beruf ist nicht das einzige Feld, worin wir Berufung erleben dürfen. Ich habe ja beschrieben, wie ich das liebe, mit anderen Paaren auf der Couch zu sitzen und über Ehe und Gott zu reden. Ja, das mache ich nicht in meiner Arbeitszeit, das mache ich abends zusammen mit meiner Frau auf der Couch. Von daher gibt es ja auch andere Bereiche in deinem Leben, wodurch Gott dich gebrauchen möchte. Von daher kann ich das nicht konkret natürlich sagen für dein Leben. Natürlich hoffe ich, sei mit Gott im Gespräch, leg ihm das immer wieder hin. Wenn du den Eindruck hast, hey, da ist jetzt nichts konkret anderes und du hast den Eindruck, Gott möchte dich weiter in den Beruf gebrauchen, dann geh da weiter. Wenn du den Eindruck hast, dein Beruf ist auch zu so einer Komfortzone geworden und Gott will dich vielleicht auch mal herausfordern, hinauszugehen, etwas anderes zu versuchen, dann sei bereit, auch da diesen Schritt zu gehen. Und vielleicht die letzte noch, kann Berufung sich im Laufe des Lebens verändern? Ich glaube absolut. Ich glaube nicht, dass Berufung dieses starre Konstrukt ist. Es gibt, jeder von euch hat die eine Berufung und ihr müsst immer, ne, und wenn ihr den Plan A nicht gegangen seid, oh meine Güte, ne, dann kommt ihr ganz woanders raus. Deswegen dieses Bild von der Reise ganz am Anfang. Und in dieser Reise, da gibt es Abschnitte. Und es wird Abschnitte geben durch absolute Höhen. Und ihr werdet es lieben und es wird glorreich sein. Und Berufung wird sich anfühlen. Viele fragen ja auch, wie fühlt sich Berufung an? Wird sich anfühlen wie etwas Herrliches und ihr habt da totale Freude drin. Hey, und es wird Täler geben, wo ihr merkt, boah, jetzt ist echt Disziplin gefragt. It sucks im Moment, aber wir gehen weiter, weil Jesus mit mir ist. Und so gibt es ganz verschiedene Bereiche, in denen Gott sozusagen Berufung schenkt und es gibt auch Abschnitte. Und es wird einen Abschnitt geben, wo eine bestimmte Berufung da ist und dann gibt es einen anderen Lebensabschnitt, da ist es vielleicht eine andere. Und trotzdem, auch da wieder, gibt es natürlich gewisse Lebensthemen, die bei manchen Leuten von Anfang bis Ende da sind. Also ich glaube, und ich meine, ihr merkt das schon bei diesen Fragen, wir wünschten uns alle die ganz klaren Antworten. Wir wünschten uns, wie finde ich meine Berufung? Okay, schlag Seite 530 in deiner Bibel auf und da hat Gott das ganz klar hingeschrieben. Natürlich sehnen wir uns danach, aber es ist eine Reise, wo wir eingeladen sind, nochmal zuallererst Kinder Gottes zu sein, berufen, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, aus dieser Gemeinschaft mit Jesus heraus ihm ähnlicher zu werden und dann die Dinge zu tun, die er getan hat und zu denen er uns berufen hat. Und das vielleicht als letzten Block jetzt die Frage ja, was sind denn das für Sachen? Welche Geschichte will Gott mit deinem Leben schreiben? Wir haben jetzt von all diesen Menschen hier gehört. Wir haben verstanden, dass Gott nicht nur Helden ruft, dass er jeden einzelnen von uns begabt, berufen und dazu geformt hat, Dinge zu machen. Aber was sind das für Sachen? Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich war vor kurzem mit dem Leiter der Arbeit von OM in Kambodscha zusammen. Und in Kambodscha gibt es einen Monat im Jahr, wo die daran glauben, dass die Geisterwelt offen steht und da passieren alle möglichen verrückten Sachen. Und er hat eines Nachts in diesem Monat, bekommt er einen Anruf von einem Mitarbeiter, der in Tränen ihm erzählt, meine Frau ist auf ganz komische Art und Weise gestorben, die liegt hier im Krankenhaus und weil das gerade auch dieser Monat ist, dürfen die Toten dürfen nicht lange im Krankenhaus liegen bleiben, sondern die müssen sofort bestattet werden. Und der hat meinen Kollegen angerufen und hat gesagt, kannst du mir helfen, einen Transport in unser Heimatdorf zu organisieren, was 2 Stunden entfernt liegt? Dafür brauchen wir so einen größeren so einen Van, um sie da zu transportieren. Mein Kollege, wach geworden, erstmal die Situation verstanden, worum es geht, organisiert einen Van mit 2 Fahrern, die fahren zum Krankenhaus, kommen da einige Zeit später an. Der Mann nimmt sie in Empfang und er sagt ihnen, wir brauchen den Van nicht mehr. Die Frau lebt wieder. Ein Mann, ein Arzt, den niemand vorher gesehen hat, ist ins Krankenhaus reingelaufen, ist in den Raum gegangen, wo diese Frau lag, die von den Ärzten für tot erklärt worden war. Der Mann ist ohne Krankenschwester hineingekommen, rührt diese Frau an, die Frau kommt wieder zum Leben zurück, der Arzt verschwindet, niemand hat ihn je vorher gesehen und hat ihn je danach gesehen. Und die Frau lebt. Und mein Kollege hat mir erzählt, und bis heute hat sie in 17 verschiedenen Dörfern Menschen vom Evangelium erzählt. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Das ist dein Gott. Und das ist nicht nur der Gott, von dem wir vor 2000 Jahren lesen, sondern das ist der Gott, der heute genau das macht. Und ich war ein paar Wochen später, war ich bei einer Konferenz hier in Deutschland und nach der Predigt haben wir eine Kleingruppenzeit gehabt und ich habe die Leute gebeten, in Kleingruppen sich darüber auszutauschen, wo hast du in den letzten Monaten Gott am Werk gesehen? Und da haben sie sich ausgetauscht und haben wir so Open Mic gemacht und dann habe ich Leute gebeten, ein bisschen zu teilen, wo sie Gott am Werk gesehen haben. Und im Prinzip 2 Geschichten, die kamen, waren, ich habe gebetet und ich bin noch vor dem Stau an der Baustelle vorbeigekommen. Gott hat mein Gebet erhört, Gott ist gut. Und jetzt versteht mich nicht falsch, weil ich habe auch schon für solche Sachen gebetet und Gott ist ein liebender Vater, der es auch liebt, auf ganz Details einzugehen und uns da zu bewegen. Aber lasst mich dir ganz klar sagen, Gott hat so viel mehr auf dem Herzen, als dass du nicht im Stau stehst. Gott hat so viel mehr auf dem Herzen, als dass du gut in der Schule bist oder dass du den Traumjob bekommst oder dass du diese eine Partnerin bekommst. Oder was weiß ich. Gott ist überall auf dieser Welt am Wirken. Er bringt Tote zurück zum Leben. Er macht Kranke wieder gesund. Menschen, die keine Hoffnung haben, die gefangen sind in einer Weltanschauung, wo ihnen gesagt wird, dass sie nichts wert sind, dass sie wie Müll zu behandeln sind, dass sie ein Wertgegenstand sind, den andere Menschen gebrauchen können. Diesen Menschen möchte Gott Hoffnung bringen und Freiheit bringen. Es gibt Millionen von Kindern, die in Armut groß werden. Es gibt Millionen von Frauen, die sexuell ausgebeutet werden. Und es gibt 3 Milliarden Menschen, die haben noch nie die Möglichkeit gehabt, überhaupt das Evangelium zu hören. Und Gottes Herz bricht darüber. Und er hat seine Gemeinde losgesandt, um einen Unterschied zu machen. Und um Hoffnung zu bringen in eine verlorene Welt. Um Leben zu bringen in eine sterbende Welt. Und um den Weg zu zeigen zu einem Leben in der Fülle. Und ich weiß nicht, wie euch das ging, als wir dieses Kapitel gelesen haben. Ein bisschen später, da gibt es so einen Teil, ich liebe das. Was haben Menschen wie sie nicht alles zustande gebracht? Sie haben Königreiche niedergezwungen, sorgten für Recht und Gerechtigkeit, hielten den Löwen das Maul zu, waren im Feuer unberührt von den Flammen. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Und ich weiß nicht, wenn euch das geht, wenn ich das lese, dann denke ich so, yeah, das will ich auch, oder? Löwen das Maul zu halten, Hammerdinge erleben, wie Helden im Kampf sich erweisen, das wollen wir. Und wisst ihr, dann können wir ein paar Zeilen weiterlesen. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte, habe ich ja gerade auch eine Geschichte erzählt. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Hey, und wir lesen das und wir denken uns, nee, also da habe ich keinen Bock drauf. Oder? Zersägt. Sich das allein vorzustellen. Da springt ja nichts in uns drin an, um zu sagen, hey, das wollen wir. Aber ich kann euch sagen, um in einer Berufung zu leben, musst du Kosten auf dich nehmen. Wenn du denkst, dass du Jesus nachfolgen kannst und immer populär sein wirst, dann such dir jemand anderem, dem du nachfolgen kannst. Wenn du ein Anliegen championen möchtest, wo die ganze Welt schreit, yeah, dann such dir ein anderes Thema. Da gibt es einige Themen. Aber dann such dir nicht Jesus. Wenn du denkst, dass du dein Leben lang alles im Griff haben wirst, alles in deiner eigenen Kontrolle haben wirst, und deinen Komfort nicht verlassen musst, um in deiner Berufung zu wandeln, dann wirst du deine Berufung in Jesus nicht finden. Und dieses Kapitel beschreibt uns hier auf ehrliche Art und Weise, was Menschen bereit waren, auf sich zu nehmen. Und warum? Nicht, weil die Masochisten waren, nicht, weil die das geliebt haben zu leiden, aber weil die etwas gesehen hatten, was so viel wertvoller war. Und dass sie bereit waren, deshalb das für die Zwischenzeit auf sich zu nehmen. Und es bringt in mir immer diese Erinnerung an meinen jungen Nathan. Ihr habt vorhin ein Bild gesehen. Als der jünger war, hat er bei Lidl mal so ein großes Plastikmüllauto gesehen. Ungefähr so groß, und er wollte das haben. 20 Euro gekostet. Und weil jetzt Weihnachten und Ostern nicht gerade vor der Tür standen, haben wir gesagt, nee, also das schenken wir dir jetzt nicht einfach so. Aber du kannst zusätzlich zu den kleinen Sachen, die du im Haushalt eh machst, kannst du ein paar mehr Dienste übernehmen. Und jedes Mal kriegst du ein bisschen was und dann kannst du ansparen und dann kannst du dir irgendwann dieses riesen Lidl-Auto kaufen. Hey, und ich kann euch sagen, ey, der hat darum gebettelt, uns noch mehr helfen zu können. Und er hat Sachen gemacht, die hätte er sonst nie getan. Und er hat mir die Wäsche sortiert und den Müll rausgebracht und was er nicht alles gemacht hatte. Warum? Weil er etwas gesehen hatte, das war so wertvoll für ihn, dass er bereit war, in der Zwischenzeit diese Kosten auf sich zu nehmen. Und ich wünsche mir, ich sehne mich danach, dass jeder von uns hier begreift, wie wertvoll dieser Jesus ist. Teil von Gottes Königreich auf dieser Erde zu sein, ist das Großartigste und das Erfüllendste in deinem Leben, wo kein Partner dieser Welt, kein Job dieser Welt, kein Geld dieser Welt auch nur annähernd rankommen wird. Zu erleben, wie es ist, mit Gott gemeinsam Dinge zu tun, die er schon vor langer Zeit geplant hat, damit du in diesen Dingen wandelst. Und das wünsche ich uns, dass wir Kinder Gottes sind, die diesen Wert erkannt haben und die bereit sind zu sagen, Gott, und wo auch immer du mich hinrufst, was auch immer es ist, ich bin bereit, in diesen Dingen zu gehen. Wir alle sind dazu gerufen, Licht und Salz in unserer Gesellschaft zu sein, Hoffnung zu den Hoffnungslosen zu bringen, diese Botschaft des Evangeliums in die Bereiche hineinzutragen, wo Gott uns Einfluss gegeben hat, Menschen hinzuweisen auf den, der uns Hoffnung gibt, für Leute zu beten, die keine Hoffnung mehr haben. Wir alle sind dazu berufen. Lasst uns nicht sitzen bleiben in diesem Denken, gehen können doch die anderen. Oder warten, bis die große handgeschriebene Antwort in den Wolken steht. Sondern lasst uns aufmachen und lasst uns sagen, ich folge in der Richtung, in der Berufung, die Gott mir gegeben hat. Und ich möchte die Band einladen, nach vorne zu kommen. Und ich möchte uns einladen. Ich habe das in der Vorbereitung so auf dem Herzen gehabt. Ich möchte für zwei Sachen beten jetzt. Und wenn du mit dafür beten möchtest, dann möchte ich dich einladen, aufzustehen, auch als Zeichen, dass du dieses Gebet für dich mitbeten möchtest. Und das erste ist das Gebet um Vergebung und das Gebet um Buße. Und wenn du merkst oder gemerkt hast in dieser Zeit, dass es Dinge gibt in deinem Herzen oder in deinem Leben, an denen du festhältst und die dich einschränken, überhaupt offen dafür zu sein, dass Gott spricht zu dir, die dich einschränken, überhaupt in die Berufung hineinzugehen, weil du merkst, dass dir andere Dinge wichtiger sind. Und du aber merkst und dir wünschst, dass Gott dir da Freiheit gibt an diesem Punkt, dass du die Dinge wirklich loslassen kannst. Wenn du das auf dem Herzen hast, dann möchte ich dich einladen, aufzustehen und wir wollen gemeinsam beten. Und ich möchte euch einladen, guckt nicht nach rechts oder nach links, aber wenn du das auf dem Herzen hast, Gott um Vergebung zu bitten und ganz neu um Freiheit zu bitten, ihm wirklich seine Stimme zu hören, dann lade ich dich ein, aufzustehen und wir wollen dafür beten. Und Vater, ich danke dir so, dass wir vor dich kommen dürfen und wissen dürfen, dass du unser liebender Vater bist. Dass du nicht nach Sklaven suchst, denen du einen neuen Job geben kannst, sondern dass du nach Kindern suchst, die mit dir durchs Leben gehen. Und Vater, wir wollen vor dich kommen und im Namen von Jesus wollen wir dich um Vergebung bitten. Und wir wollen dir all diese Punkte bringen in unserem Leben, an denen wir mehr festgehalten haben als an dir, Jesus. Vergib uns, dass wir andere Dinge oder andere Menschen mehr geliebt haben als dich. Vergib uns, dass unser Herz festgehalten hat an Dingen, die oftmals so gut sind, aber dass sie zu wichtig geworden sind und wir dadurch dein Reden, deine Stimme und dein Lenken in unserem Leben eingeschränkt haben. Vergib uns. Vergib uns und mach du uns ganz neu frei. Führe du uns in eine Freiheit und hilf uns zu erkennen, dass wenn wir diese Dinge abgeben an dich, dass du dann die nicht wegwirfst oder zur Seite wirfst, sondern dass du uns Freiheit und Leben in der Fülle schenkst, wenn du die Nummer eins in unserem Leben bist. Vergib uns, Vater. Hilf uns an den Punkten wirklich auch unser Denken zu erneuern, unser Denken zu verändern. Und ich bete, dass du jetzt auch ganz konkret zeigst, jedem Einzelnen, was dran ist. Und wenn wir jetzt einen Moment der Stille haben, dass du zeigst und dass du sprichst, wo gibt es einen Punkt, wo wir loslassen müssen, wo wir sagen müssen, Gott, auch das, auch diese Person, auch diese Sache, wir legen das hin vor dich. Nichts soll uns hindern, deine Stimme zu hören. Setzen. Und die zweite Sache, für die wir beten wollen, ist für frische Berufungen. Wenn du auf der einen Seite dir nicht sicher bist, was deine Berufung ist und du sehnst dich danach, von Gott einfach geführt zu werden, oder wenn du jetzt auch gerade nach diesem Gebet für Vergebung, wenn du wirklich diesen Wunsch hast zu sagen, Herr, schreibe deine Geschichte mit mir, so wie du deine Geschichte geschrieben hast mit Mose, mit Rahab und mit all diesen anderen, schreib deine Geschichte mit mir. Ich will dir zur Verfügung stehen. Wenn das dein Gebet ist und du dich sehnst nach frischer Berufung, dann darfst du aufstehen und wir wollen für diesen Punkt beten. Vater, ich danke dir so für jeden Einzelnen, der hier steht. Ich danke dir so, weil jeder Einzelne gemacht worden ist in deinem Ebenbild, auf wunderbare Art und Weise geformt ist und du gute Dinge vorbereitet hast für jede einzelne Person. Und Vater, ich flehe dich an, schenk du frische Berufungen, neue Berufungen. Vater, frische Erkenntnisse von dem, was du vorbereitet hast. Herr, leg du ganz neue Menschen aufs Herzen oder Dienste aufs Herzen oder Menschengruppen aufs Herzen. Und Vater, für einige wird es sein in dem Umfeld, wo sie gerade sind. Und für andere wird es in einem ganz neuen Umfeld sein. Aber sprich du, Herr, auf ganz neue Art und Weise. Und ich bete so, dass jeder, der hier steht, wirklich dein Reden hört in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Vater, dass du ganz neu rufst, Richtung gibst. Und am Ende des Tages, Vater, ist es unser Gebet, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht in unserem Leben hier auf dieser Erde, so wie im Himmel. Und ich bete, dass du jeden gebrauchst, der sich aufmacht und der sich bereit macht, diesem Ruf zu folgen. Gebrauche du sie, Jesus, um dein Königreich auf diese Erde zu bringen, um dieser Menschheit zu zeigen, wie gut du bist, um die Kranken gesund zu machen, Vater, um den Hoffnungslosen Hoffnung zu geben, um den Gefangenen Freiheit zu geben, um denen Süchten und Abhängigkeiten gefangenen Leuten ganz neue Perspektive und Freiheit zu geben. Gebrauche du jeden, der hier steht, der sich aufmacht. In deinem Namen, Jesus. Amen. Und ich lade euch ein, in dieser Haltung zu bleiben. Die Band wird uns noch in ein Lied bringen. Gleichzeitig ist der offizielle Teil auch beendet. Und wenn ihr gehen möchtet, dann seid ihr dazu eingeladen zu gehen. Wenn ihr das tut, dann möchte ich euch einfach bitten, leise zu gehen, dass die, die einfach noch einen Moment hier bleiben wollen, Dinge festmachen wollen mit Gott, dass sie das tun können. Und gleichzeitig, wenn ihr Gebet auf dem Herzen habt oder mit jemandem beten möchtet oder auch eine Frage dabei war, die nicht beantwortet werden konnte von hier vorne, aber ihr unbedingt darüber reden möchtet, dann bin ich noch hier vorne und dann sind einige auch mit einem roten T-Shirt auch vom Gebetsteam hier vorne und die werden sehr gerne mit euch beten. Lasst uns diesen Moment wirklich auskosten. Gott ist hier und Gott möchte unsere Herzen berufen und berühren und lasst uns offen sein dafür. Danke euch.
Das war eine Predigt bzw. ein Seminar des PJT 23. Du hast Lust auf mehr? Dann hör dir auch die anderen Predigten und Seminare des Pfingstjugendtreffen Aidlingen an. Hier in unserer Playlist oder im Predigtarchiv auf jugendtreffen-aidlingen.de.